Freiheit und Wohlstand sichern nur mit guten Worten wird nicht funktionieren. Seit dem Überfall auf die Ukraine ist das auch bei uns Mehrheitsmeinung. Vom Wort zur Tat zu gelangen heißt Verteidigung, Zivilschutz, Partnerschaft neu denken. Die Politik hat sich auf den beschwerlichen Weg gemacht und steht sich dabei oft selbst genau in diesem Weg. Nationale Sicherheit, wie sind wir aufgestellt? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zugeschaltet ist Professor Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Hier im Studio Christina Moritz, Politikwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Unionsfraktion im Bundestag. Johannes Rundfeld ist Mitgründer und Sprecher der AG Kritis. Diese Arbeitsgemeinschaft steht für kritische Infrastruktur. Das ist eine Gruppe von Fachleuten, die sich die Verbesserung der IT-Sicherheit, unter anderem die Verbesserung der IT-Sicherheit hier im Land zum Ziel gesetzt hat. Und Markus Keim ist Experte in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Einer der renommierten Thinktanks hier in der Hauptstadt. Herr Keim, wir haben ja in der Sicherheitspolitik eine Art Zeitenwende oder haben die Zeitenwende, der Begriff, den Olaf Scholz jetzt kreiert hat. Es gibt viele Ideen zur Sicherheitspolitik, auch zur Sicherheitsstrategie. Das ist ja heute das Thema der Sendung. Was muss jetzt zwingend geschehen?
Also ich würde zwei Dinge auseinanderhalten. Erstens vielleicht den engsten Bereich der klassischen Sicherheits-, Außen- und Verteidigungspolitik. Da sind die Hausaufgaben ja benannt. Die Defizite gerade bei der Bundeswehr sind ja eklatant. Der Bundesverteidigungsminister hat in der vorvergangenen Woche ja nochmal öffentlich gesagt, die Bundeswehr sei nicht verteidigungsfähig, also ein Zustand, der nicht länger hinnehmbar ist. Da sind die Wege ja zumindest angedeutet und sie müssen jetzt beschritten werden. Und das Zweite, was ich hinzufügen würde, wäre umzusetzen, was wir mit diesem erweiterten Sicherheitsbegriff meinen. Weil wir stellen ja fest, dass wir mittlerweile Politikfelder oder Politiken dazu zu zählen haben, die wir vor 20 Jahren noch nicht dazu gezählt haben. Angesprochen ist kritische Infrastruktur, Schutz gegen Desinformation, Schutz gegen Cyberangriffe. Ich würde noch hinzufügen, Schutz vor unterbrochenen Lieferketten und anderes mehr. Das heißt, das gesamte Feld der Sicherheitspolitik wird weiter begriffen und diese unterschiedlichen Aspekte müssen besser integriert werden.
Herr Neitzel, was würden Sie denn noch ergänzen dazu? Was ist Ihnen wichtig für eine durchdachte Sicherheitsstrategie?
Naja, man kann fortführen, was Herr Keim gesagt hat. Also wir müssen den Klimawandel letztlich mit reinnehmen. Wir müssen die wirtschaftliche Dimension, die Finanzdimension, auch denken wir auch an den internationalen Terrorismus. Und wir haben ja seit langem einen erweiterten Sicherheitsbegriff, Comprehensive Approach. Das ganze Sache steht schon im Weißbuch 2006 drin. Das Grundproblem ist, dass nie danach gehandelt wurde. Also ich glaube, die Erkenntnisse, dass wir Sicherheit heute weit definieren müssen, nicht nur auf die Bundeswehr beziehen müssen oder das Auswärtige Amt, das ist irgendwie allen klar. Aber wir haben die Strukturen nicht dafür. Das sah man beim Breitscheidplatz-Attentat, das sieht man aber auch bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, das sieht man bei Fragen Nord Stream 1, 2. Und das Grundproblem ist, dass man dabei eigentlich keine gemeinsame Lage hat. Die Ministerien sind versäult und jeder hat wurschtelt so ein bisschen für sich selber rum. Es gibt Staatssekretärsrunden, die aber, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, eigentlich nur Talking Clubs waren. Und wir brauchen ein gemeinsames Lagezentrum, eine Lageanalyse, damit das Kabinett eine gemeinsame Lage hat und dann hoffentlich auch danach handelt. Aber zunächst mal die Strukturen, Strategiefähigkeit und dann müssen wir die Bundesregierung daran bewerten, dass sie eben diese Strukturen auch umsetzt und auch handelt und im Sinne eines Comprehensive Approach.
Rundfeld, wie gefährdet ist Deutschland eigentlich?
Die Gefährdungslage ist weiterhin angespannt. Unabhängig vom Ukraine-Krieg kann ich sagen, in der IT und in der Industriesicherheit, also die Industrieanlagen und deren IT-Sicherheit, gibt es noch sehr viel zu tun. Ich möchte allerdings direkt den Pflock einschlagen und sagen, das ist aufgrund unseres eigenen fahrlässigen Vorgehens in dieser angespannten Sicherheitslage. Hackerangriffe und Cyberangriffe sind keine höhere Gewalt oder ein Act of God, den man irgendwie hinnehmen müsste, sondern wann immer ein solcher Angriff erfolgt hat, oder Erfolg hatte, zeigt das auch Defizite in der Zuständigkeit und Verantwortung der Behördenleitung, der Unternehmer und der IT an der Stelle. Denn man kann sich dagegen effektiv und vollständig verteidigen, man muss es aber auch tun.
Frau Moritz, laufen wir bei der Frage nach der richtigen Sicherheitsstrategie derzeit hinterher?
Wir laufen derzeit institutionell hinterher. Wir sind im Grunde genommen im Rückschritt. Ich sage, wir brauchen erst einen nationalen Sicherheitsrat, bevor wir überhaupt ein gemeinsames Lagebild erstellen können. Uns fehlt im Grunde genommen der Topf, in dem wir die sicherheitspolitische Suppe kochen möchten. Uns fehlt auch der Löffel, um die Zutaten zu vermischen, um dann alle miteinander zu verbinden. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber genau das fehlt uns. Und umso schlimmer war es, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, diesen Sicherheitsrat nicht einzurichten. Denn das wäre die Chance gewesen, auch nur als Nukleus zu beginnen, die Strukturen, die Herr Professor Neitzel angesprochen hat, einzuziehen. Und die Doppelung, die es im Moment auch noch gibt, auch in den Gremien, die der Professor ansprach, zu beseitigen und deutlich schneller handlungsfähig zu werden und vor allem über das Tagesgeschäft hinaus strategiefähig zu werden.
Jetzt haben wir uns diese Strukturen ja nicht für die Phoenix-Runde ausgedacht, sondern die stehen ja, dieses Vorhaben steht im Koalitionsvertrag. Das ist dort eine Ankündigung, hätte eigentlich schon in den ersten 12 Monaten der Lebensdauer dieses Koalitionsvertrags, also bis zum Herbst letzten Jahres, zumindest auf den Weg gebracht werden müssen. Nationale Sicherheitsstrategie, eventuell mit einem Sicherheitsrat, das war vor allem, glaube ich, ein Wunsch der FDP gewesen. Was hat die Ampel mit dieser Ankündigung jetzt eigentlich vor? Oder was will sie erreichen? Will sie etwas nachholen, was andere Staaten schon haben? Will sie etwas Spezifisches auf die deutsche Politik und die deutschen Bedürfnisse hingeschneidertes schaffen? Was ist da eigentlich geplant?
Also ich würde die Erwartung nicht zu hoch setzen wollen bei der nationalen Sicherheitsstrategie. Die Erfahrung zeigt ja in der deutschen Politik, es hat ja andere strategische Dokumente gegeben, Weißbücher oder anderes mehr, haben eine andere Kategorie, eine andere Bedeutung, aber ähnliche Dokumente hat es gegeben. Und wenn man mal fragt, haben die wirklich die Politik in den Folgejahren dann angeleitet, da kommt man doch zu einem eher ausgenüchterten Bild. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Funktion tritt jetzt hier hinzu. Wir leben in einer Ära der geopolitischen Verschiebung. Und in dieser Zeit geopolitischer Renaissance kommt auf Deutschland besondere Erwartungen zu. Deutschland ist damit konfrontiert. Wir merken das ja auch selber, in den deutschen Debatten häufiger so Begriffe auftauchen wie Führungsmacht, Führungsrolle und anderes mehr. Von daher glaube ich, eine, nicht die ausschließlich, aber eine ganz wichtige Funktion des Dokumentes, wenn es denn jetzt vielleicht im Mai publiziert werden sollte, würde sein, ein Signal an Verbündete wie Gegner zu geben, was die Prioritäten deutscher Politik denn überhaupt sind. Wie sie geordnet werden, was sie zu tun dafür bereit sind und was in den nächsten Jahren von Deutschland in diesem Kontext zu erwarten ist, weil, das ist jetzt unoriginell, aber gilt es in diesem Kontext zu betonen, wenn wir von deutscher Sicherheitspolitik sprechen, reden wir von multilateralen Handlungszusammenhängen, also häufig EU, NATO oder Vereinte Nationen. Das heißt, wir werden in der Regel, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, niemals alleine handeln. Also das heißt, wir sind auf diese Kooperation mit anderen angewiesen und andere Länder gucken auf uns und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Movens dieses Dokumentes.
Jetzt ist das ja ein Vorhaben der Ampelkoalition. Sie arbeiten, Frau Moritz, ja für die größte Oppositionspartei im Bundestag oder Oppositionsfraktion. Wo liegen denn zu diesem Konzept der Ampel die Schnittstellen mit Ihren Vorstellungen, also denen der Unionsfraktion, und wo gibt es die Differenzen?
Ich möchte gerne noch unterscheiden. Ich beschäftige mich mit dem Thema seit Jahren im Rahmen eines Dissertationsvorhabens. Das ist also erstmal getrennt von dem, was die Fraktion macht. Ich begrüße sehr, dass in dem Antrag jetzt unter Punkt 4 der Nationale Sicherheitsrat erneut gefordert wird. Es gab ja da verschiedene Schritte auf dem Weg dorthin. Und ich will jetzt einfach nur mal betonen, dieser institutionelle Schritt ist die Voraussetzung für ein umfassendes Lagebild, das wir so noch nicht haben. Ich höre da gerne auch andere Meinungen, um zum einen horizontale Themen wie die Cybersicherheit zu bearbeiten und zum anderen multiple Krisen, die gleichzeitig sich überlappen, zu bewältigen sind, was wir mit den bisherigen Strukturen nicht mehr hinbekommen.
Leisten wir uns den Luxus, uns darum nicht zu kümmern?
Ich denke, es ist eine Komplexität, die wir lernen müssen zu bewältigen. Und der gute Ansatz war ja, dass überhaupt im Kanzleramt über den Sicherheitsrat diskutiert worden ist. Es bestand ja die Hoffnung, wenigstens einen Kernsicherheitsrat zu entwickeln, der ja leider offensichtlich an einem Zwist gescheitert ist.
Herr Neitzel, gibt es denn eigentlich für das, was da gefordert ist, also eine Sicherheitsstrategie, vor allen Dingen aber auch eine Institution, die ganz bewusst offensichtlich auch Sicherheitsrat genannt wird und an ein Vorbild in den Vereinigten Staaten sich vielleicht anlehnen soll, gibt es dafür in der deutschen Geschichte eigentlich ein historisches Vorbild, diese Struktur, oder dass man sich schon mal Gedanken gemacht hat, wie ich in früheren Zeiten die Sicherheit Deutschlands oder noch früher des Deutschen Reiches da herstellen kann? Gibt es da ein Vorbild in der deutschen Geschichte, oder fangen wir im Prinzip ganz neu an, oder ist das auch für die deutsche Geschichte, für die deutsche Politik etwas völlig Neues?
Ja, ich muss als Historiker sagen, leider waren die Deutschen immer extrem schlecht, wenn es um Strategie ging. Also der Letzte, der das vielleicht beherrscht hat, war Bismarck, und da bestand sozusagen die Strategie aus einer Person, nämlich ihm selbst. Alles, was danach kam, das ist also ein ganz typisch für die Deutschen, auch für das deutsche Militär, aber auch für die deutsche Außenpolitik. Sie ist eigentlich wenig strategiefähig gewesen. Und das ist sagen kulturell nicht wirklich drin. Und nach 1945 oder nach 1949 gab es vielleicht auch nicht viel Strategie zu machen in der Bonner Republik. Und danach hat man sich diesen Dingen so ein bisschen verweigert und ja die Sicherheit eher in die USA ausgelagert nach 1990. Also wir müssen in der Tat neu lernen, neu anfangen. Aber wir haben in vielen Dingen uns eigentlich amerikanisiert, inzwischen in der Kultur der Streitkräfte. Und diesen Schritt müssen wir einfach tun. Und es ist ja gesagt worden, die FDP wollte das. Und ich bedauere das wirklich außerordentlich sehr, dass es jetzt ein Streit ist mit den Grünen oder auch der SPD mit den Grünen. Und dass es letztlich um die Egoismen letztlich des Außenministeriums geht, die ihre Macht nicht aufgeben wollen, die einen Machtverlust fürchten. Und daran ist das immer gescheitert. Wir haben ja schon vor Jahrzehnten über eine solche Konstruktion gesprochen. Und es ist immer am Widerstand des Auswärtigen Amts gescheitert. Und vielleicht sollte man mal das Auswärtige Amt daran erinnern, dass sie diesem Land einen Eid geschworen haben und nicht ihre Partei. Oder nicht nur ihr Ministerium, sondern es geht wirklich um die Interessen des Landes. Es geht darum, wie wir uns als Bundesrepublik Deutschland besser aufstellen können. Und es ist eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis für dieses Land, dass man aus den Krisen nicht lernt. Und ich werde immer gefragt, Herr Neitzel, muss dann erst noch Schlimmeres passieren, auch im Innenpolitisch, oder wir haben ja auch die Cyberdimension benannt, dass Deutschland in diesem Bereich endlich vorankommt?
Wir werden den Gedanken gleich weiterführen, aber weil Sie jetzt das Stichwort Cyberdimension genannt haben, Herr Rundfeld, Sie haben das gerade auch angedeutet. Was mir immer wieder auffällt bei der Diskussion, geht ja nicht nur um also bei der Sicherheitspolitik, um NATO, EU, Bundeswehr, Bundespolizei, Katastrophen, Zivilschutz, sondern eben gerade um kritische Infrastruktur, Cybersicherheit. Was mir immer wieder auffällt, gerade wenn Unternehmen und Behörden erfolgreich gehackt werden, dass sie ganz offensichtlich, sage ich jetzt mal als Laie, eine ganz lausige Vorbereitung und Absicherung vorgenommen haben und eigentlich überhaupt nicht, also aus finanziellen Gründen, sich überlegt haben, was man eigentlich investieren muss, um sicher zu sein, dass nicht Teile unserer Gesellschaft und unseres öffentlichen Lebens plötzlich mit einem Knopfdruck nahegelegt werden. Tun die Behörden, tun die deutschen Unternehmen, die ja eigentlich viele ja auch genügend Geld zur Verfügung haben, zu wenig für die eigene IT-Sicherheit in ihrem Bereich?
Die Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastrukturen erfüllen zumindest die Gesetze und Vorschriften. Das ist schon mehr, als die Behörden und der Staat von sich selbst da behaupten kann. Denn tatsächlich ist es so, dass gerade im Bereich der kritischen Infrastrukturen gibt es zwei Sektoren, Medien und Kultur, Staat und Verwaltung, die vom Staat selbst gesteuert und betrieben werden. Und für diese beiden Sektoren hat das BMI, Bundesministerium des Inneren, seit 2016 keine Verordnung erlassen. Das heißt, es gibt dort keine Definition, welche Anlagen besonders geschützt gehören. Entsprechend kann ich hier nur sagen, die Behörden und der Staat im Innenverhältnis selbst tut am wenigsten. Ob die Betreiber genügend tun für die Cybersicherheit, also die privatwirtschaftlichen Betreiber der kritischen Infrastruktur, ob die genügend tun, wird sich zeigen. Das Bundesministerium des Inneren evaluiert gerade die erlassenen Gesetze. Auch diese Evaluation ist relativ oberflächlich und geht nicht in die Tiefe.
Aber die Frage ist ja zum Beispiel Huawei und 5G ist ja eine Frage. Das war ja auch eine Frage, nicht jetzt, dass da jemand speziell jetzt ein Unternehmen schädigen will, sondern hier geht es um die Frage, wer kontrolliert dann eigentlich die kritische Infrastruktur? Ist das auch ein Problem, das wir unterschätzen?
Die kritische Infrastruktur wird von Auditoren alle 2 Jahre spätestens geprüft. Die Mängelberichte werden dem Staat übermittelt. Die Strafen, die drohen, wenn man diese Mängel nicht behebt, sind drakonisch und ähnlich wie die DSGVO strukturiert. Das würde ich sagen, funktioniert. Ich denke allerdings nicht, dass ein Herstellerausschluss von einzelnen Herstellern hier das Mittel der Wahl ist. Stattdessen brauchen wir Mindestsicherheitskriterien. Wenn Sie schon die Huawei-Debatte von 2019 hier auf den Tisch bringen, kann ich nur sagen, das ist der falsche Weg. Denn wir brauchen Mindestsicherheitskriterien, die für alle Hersteller übergreifend gelten. Und dann werden wir auch besser. Aber am wichtigsten ist es, dass wir bekannt gewordene Sicherheitslücken, selbst solche, die nur den Behörden bekannt sind oder nur den Geheimdiensten, dass wir die umgehend schließen. Denn ein Hackerangriff braucht eine Sicherheitslücke, um Erfolg zu haben. Wenn wir Sicherheitslücken konsequent und immer schließen, können Hackerangriffe, etwas vereinfacht ausgedrückt, auch keinen Erfolg mehr haben. Deswegen sind wir selbst schuld, wenn ein Hackerangriff Erfolg hat.
Das heißt, es gibt noch viel zu viele Lücken bei uns. Lassen Sie uns noch mal zu diesem Konzept Sicherheitsstrategie zurückkehren, Herr Keim. Das scheint ja derzeit zu stocken. Das hatten wir jetzt ja mehrfach hier auch durch Äußerungen von Ihnen schon erfahren. Warum ist das eigentlich so? Liegt das nur am Kompetenzgerangel zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt?
Also zumindest die letzten Wochen und Monate hat es vor allen Dingen daran gehakt. Der Prozess ist ja läuft seit März vergangenen Jahres, ist von der Bundesministerin eröffnet worden. Und die Idee war ja, ihn erfolgreich zu Ende zu führen, das Konzept auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar vorzustellen. Und warum das dann jetzt so verzögert worden ist, das hat auch in weiten Teilen mit Kompetenzgerangel zu tun. Zum einen angesprochen ist die Frage des Nationalen Sicherheitsrates, wo soll er angesiedelt werden, im Kanzleramt oder im Auswärtigen Amt. Es hat mit den Kompetenzen der Länder zu tun, weil tatsächlich je weiter der Sicherheitsbegriff geht, desto stärker sind ja auch andere Akteure involviert, also politische Akteure meine ich. Und das ist den Verantwortlichen, die das Papier geschrieben haben, zu spät aufgefallen. Und die Länder haben zu Recht gesagt, hier sind unsere Kompetenzen berührt, wenn es um Fragen der inneren Sicherheit geht. Das ist zu wenig koordiniert worden. Und jetzt ist das zu Papier, wenn ich es richtig sehe, in der Ressortabstimmung mit 40 Seiten und soll vielleicht im April, Mai vorgelegt werden, so Gott will. Ich glaube, viel von dem Momentum der Zeitwende, der das Ganze sozusagen getragen hätte, ist schon wieder ein bisschen verpufft, was auch mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine zu tun hat und auch mit diesen Streitigkeiten. Und es ist ja kein Zufall, dass wir jetzt auch erstmal mit den Kompetenzstreitigkeiten angefangen haben, die sehr viel Aufmerksamkeit an sich gezogen haben. Und dahinter fürchte ich, wenn die Prioritäten, die in diesem Papier dokumentiert werden, glaube ich, so ein bisschen verblassen und hinten überkippen.
Gut, es muss ja auch dann umgesetzt werden. Man kann ja nicht oft genug auch betonen, Frau Moritz, dass es ja, wie gesagt, nicht nur jetzt um den klassischen Fall militärischer oder äußerer Sicherheit geht, sondern eben auch innere Sicherheit. Also Terrorabwehr zum Beispiel, aber auch Zivilkatastrophenschutz spielt da eine Rolle. Das sind alles Bereiche, die an die Kompetenz der Bundesländer fallen. Wir haben ja ein ausgeprägtes föderalistisches System. Die Bundesländer, das kann man ja in dieser Diskussion auch sehen, wollen eigentlich überall mitmischen. Die sind auch eifersüchtig darauf bedacht, dass man nicht in ihre Kompetenzen, da in die Speichen greift. Der Bund soll sich da gefälligst raushalten. Wenn man aber sich die Vernetztheit gleichzeitig auch die besondere Bedeutung von Sicherheitspolitik ansieht, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und sagt, spucken wir bloß nicht in meines. Ist das noch zeitgemäß?
Ja, Sie nehmen das Suppenbild auf. Dass wir uns über Streitigkeiten unterhalten, heißt, dass wir insgesamt die Prioritäten nicht richtig setzen. Es zeigt doch, dass ein Sicherheitsrat helfen würde, parteiübergreifend objektive Informationen, Analysen, Strategien zu liefern, an denen wir jetzt hängen. Ich habe versucht, in dem Prozess, als der Streit lief, zu ergründen, woran es gelegen hat. Das haben Sie vorhin gefragt. Es ist einerseits die Missperzeption, dass es ein Modell nach dem US-Vorbild sein soll. Das, was ich vorschlage, ist ein Modell sui generis, ganz eigene Art für Deutschland, das dem Föderalismus Rechnung trägt. Und da gehören natürlich die Länder mit dazu. Und es waren wesentliche Ressorts schon im ersten Schritt nicht an der Ausarbeitung der Sicherheitsstrategie beteiligt. Sie waren nicht beteiligt an der Entscheidung, den Sicherheitsrat nicht zu schaffen. Das Gleiche galt für Länder. Und ich denke, da sind zwei wesentliche Mängel in beiden Bereichen passiert, die es jetzt zu heilen gibt. Im dritten Schritt ist auch der Bundestag mit all der Expertise, die da vorhanden ist, in keinster Weise beteiligt worden. Und deswegen ist es ja zu begrüßen, dass zumindest eine Fraktion oder zwei Fraktionen, also die FDP und die Union, Anträge schreiben, Fachgespräche veranstalten und sich auch über die rechtlichen Grundlagen mittlerweile Gedanken machen. Da können wir vielleicht nachher auch mal drüber sprechen, wie das alles aufgehängt wird.
Und das heißt, man redet so aneinander vorbei. Das erinnert so ein bisschen an die aktuelle Klima- und Energiepolitik oder das, was wir gerade jetzt, was hochaktuell ist.
Ich würde nicht mal sagen, man redet aneinander vorbei, sondern man versucht, in die gleiche Richtung zu gehen. Und dieser, ich würde sagen, bedauerliche Streit hat den Fortschritt jetzt gehemmt an einem Punkt, wo wir den nach einem Jahr, mehr als einem Jahr Ukraine-Krieg dringend bräuchten. Denn die Konsequenzen betreffen ja nicht nur uns, sondern auch Europa. Und hätten wir diese Institution, wäre auch die Zusammenarbeit, ich hoffe, der Professor wird mir dabei pflichten, auch auf internationaler Ebene deutlich einfacher.
Das kann er gleich tun, Sönke Neitzel. Vielleicht mit der Frage noch kombiniert. Frau Moritz hat ja gesagt, wir sollten uns nicht am US-Vorbild des Nationalen Sicherheitsrates in Washington orientieren. Jetzt ist aber das genau immer wieder, wird ja auch als Argument benutzt. Dann sagen die einen, ja, das zeigt sich ja, wie gut das funktioniert und wie sehr das Sicherheitspolitik aus einem Guss ist. Die anderen sagen, ein Sicherheitsrat, ein nationaler, würde nur in einer Präsidialdemokratie Sinn machen. Da gibt es ein politisches Zentrum, den Präsidenten und nicht viele wie in Deutschland. Da wäre der Sicherheitsrat nicht so gut geeignet als zentrales Instrument der Sicherheitskoordination. Wie sehen Sie denn das? Sollten wir amerikanische Expertise da mit ins Boot holen? Oder ist es tatsächlich ein Sicherheitsrat sui generis, also ein speziell deutsches Instrument, das wir uns schaffen müssen, obwohl wir ja in multilaterale Organisationen wie die NATO eingebunden sind?
Also ich würde Frau Moritz zustimmen. Wir haben ja unser Grundgesetz entspricht eben nicht der amerikanischen Verfassung oder auch den britischen Bedingungen, den französischen. Und ich glaube, dass dieses Argument, es würde dem amerikanischen Modell entsprechen, es entspricht uns, nicht immer von den Gegnern angebracht wird. Ich meine, man braucht auch nicht mal eine Grundgesetzänderung. Der nach meiner Vorstellung müsste ein nationaler Sicherheitsrat schlicht ein Kabinettsausschuss sein. Unter Vorsitz des Bundeskanzlers, als Geschäftsführer, ein Staatssekretär. Und es geht vor allen Dingen ja um die Koordinierung. Es geht vor allen Dingen um den Aufbau eines Lagezentrums, eine gemeinsame Lage. Und dann können die Vertreter, idealerweise die Minister oder Staatssekretäre der Ministerien beraten, wie sie zu entscheiden haben. Und natürlich ist die Außenpolitik, wäre dann nach wie vor in der Hand, in der Federführung des Auswärtigen Amts und in innenpolitischen Fragen werden die Länder und der Bundesinnenminister befragt und so weiter und so weiter. Also die Kabinettshoheit, die Ressorthoheit wäre überhaupt nicht betroffen, sondern es geht einfach darum, eine gemeinsame Lage zu haben. Ich sage nochmal als Beispiel, in Afghanistan hatten wir ja viele Ministerien, die dort ihre Kräfte hingeschickt haben, nicht nur das BMVG, auch das Auswärtige Amt, das BMZ und so weiter. Aber es gab eine völlig unterschiedliche Informationsgewinnung und auch eine ganz eigene Lage und man hat wenig miteinander gesprochen. Vielleicht vor Ort, da ging es noch ganz gut, aber eben nicht in Berlin. Und daraus müssen wir lernen. Man hat ja immerhin nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz die Bundespolizeidirektion 11 geschaffen. Thomas de Maizière damals als Innenminister und zumindest die Spezialkräfte der Polizei zusammengefasst. Aber wir müssen auch da sehen, dass unsere Struktur der inneren Sicherheit sich eigentlich auf eine Bedrohung der 50er Jahre ausgerichtet hat. Da ist das entstanden, nicht? Also 1949, 50er Jahre. Das ist natürlich angesichts von Digitalisierung und internationaler Kriminalität und Terrorismus einigermaßen absurd, mit 16 Verfassungsschutzbehörden und Landeskriminalämtern und so weiter. Und wir müssen, also das Mindeste ist, dass wir ein gemeinsames Lagezentrum haben. Und dann können die Ministerien und auch die Länder nach wie vor entscheiden. Und also der Bundessicherheitsrat, der Nationale Sicherheitsrat wird nicht kommen. Die Sache ist vom Tisch. Und jetzt ist die Frage, was die Strategie bringt. Und Herr Keim hat es ja angedeutet. Also würde mich ihm anschließen wollen. Also ich glaube, wir werden irgendwann ein solches Dokument haben. Wir werden uns drüber lehnen. Wir werden hoffentlich auch in diesem Kreis nochmal drüber sprechen. Aber mich würde jetzt sehr wundern, wenn da was drinstehen würde, sodass wir vier hier sagen, also daran haben wir noch nie gedacht. Das ist ja ungeheuerlich, was da steht.
Es scheint ja...
Also eine schonungslose Analyse, die uns also völlig vom Hocker haut. Sondern wir werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist alles klug, was da drinsteht. Aber wie kommen wir jetzt eigentlich voran? Und wenn man nicht zumindest mal neue Strukturen schafft, dann ist immer noch nicht gehandelt, aber man hat zumindest mal ein anderes Lagebild. Also Von daher würde ich die Prognose wagen, ja, wir werden sie sehen, diese nationale Sicherheitsstrategie. Es war ja so ein Surrogat für den nationalen Sicherheitsrat, der nicht kommen würde. Aber wahrscheinlich wird sie das Schicksal haben, wie so viele Papiere dieser Art und wie auch die Weißbücher der letzten Jahre.
Ja, bitte, ist ja die Frage auch, was wir, ob dieses Misstrauen, das da offensichtlich zum Beispiel zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt ist, Sönke Neitzel hat es ja angesprochen, dass man sich da gegenseitig nicht traut. Ist das das eigentliche Problem?
Ach, vielleicht darf ich kurz den Faden aufgreifen. Ja. Ich meine, eine schöne Illustration für das, was wir gerade diskutieren, ist doch die sogenannte Zeitenwende und die Umsetzung in Deutschland. Es gibt Dokumente aus den letzten 20 Jahren, die immer wieder gesagt haben, die Bundeswehr ist unterfinanziert, es muss mehr für die Bundeswehr getan werden. Was ist der politische Effekt gewesen? Vergleichsweise gar nichts. Und die Bundeswehr ist noch weiter ausgehöhlt worden, als sie schon ohnehin der Fall war. Was den Hebel umgelegt hat, war kein Strategiepapier, sondern Ereignisse, Krisen oder anderes, nämlich dass er der russische Angriff auf die Ukraine. Und ich fürchte, wenn wir weiter zurückschauen, ist das eine Grundregel. Politik reagiert auf Ereignisse, Krisen und Entwicklungen und weniger auf Dokumente, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich meine, natürlich ist das so eine Größe, die wir nicht wegbekommen. Irgendjemand hat sie eben angesprochen, wir haben das Ressortprinzip und das ist verführerisch. Verführerisch insofern, man mag das beklagen oder für falsch halten oder für überholt halten, aber wir haben es nach wie vor, das Ressortprinzip, dass eben jeder Minister, jede Ministerin in der eigenen Verantwortung die Politik führt oder das Haus führt und die Politik gestaltet, wie das eingeübt ist.
Und das ist nicht mehr modern genug für eine moderne Regierungsführung.
Ach, ich würde den Ausdruck Modernität nicht verwenden, aber da würde ich Herrn Neitzel zustimmen wollen oder Frau Moritz auch gleichermaßen. Die Versäulung, die können wir uns immer weniger leisten, weil das ist doch ein Ergebnis der letzten 20 Jahre, dass wir mit Auslandseinsätzen gelernt haben, aber auch tatsächlich, wenn wir modernere sicherheitspolitische Herausforderungen anschauen, die nicht so ganz klar zuzuordnen sind einem jeweiligen Ressort. Also das Ressort hat früher die sicherheitspolitische Bedrohung abgebildet, Verteidigung war für äußere Bedrohung zuständig. Innenpolitik, das Innenministerium für innere Bedrohungen. Ist diese Trennung heute noch so klar durchzuhalten? Wahrscheinlich immer weniger. Und daraus erwächst ja das Argument zu sagen, wir können uns diese Versäulung kaum noch leisten.
Darf ich da kurz, ich brauche noch mal das Kochbild. Wir garen uns jetzt gerade im eigenen Saft, in der Selbstbetrachtung. Über 62 Staaten weltweit, egal welcher Verfasstheit, egal welcher Größe, haben sich für einen nationalen Sicherheitsrat entschieden. Wir diskutieren Streitigkeiten, parteipolitisches, was auch immer. Der faktische Druck ist da. In jedem Staat gewesen. Es waren die Briten, die nach Terroranschlägen einen Sicherheitsrat geschaffen waren. Es waren die Ungarn, die nach Ausbruch des Ukraine-Krieges einen geschaffen haben. Und wir haben ja jetzt, wenn ich das richtig sehe, die Bedrohung durch einen großen Staat, gerade auch im Cyberbereich, der faktische Druck, schneller zu werden, besser zu werden, straffer zu werden, ist da. Wer sind wir, dass wir uns jetzt mit Klein-Klein beschäftigen? Wir sollten deutlich weiterdenken und dieses Huldigen dem Ressortprinzip einfach mal dem Faktischen unterordnen und sagen, wo stehen wir, wie können wir besser werden, wie verbessern wir die nationale Sicherheit? Und zwar in allen Bereichen. Das ist eine Riesenherausforderung im inhaltlichen Bereich, aber eben auch im institutionellen. Solange wir noch Ressort sagen, wird es da hängen bleiben und natürlich unseren Fortschritt hemmen.
Wobei man ehrlich sein muss.
Wenn ich dazu noch ganz kurz was sagen darf.
Ich auch. Also ich finde,
wir sind uns ja hier einig, aber das ist sagen, dass die Diskussion der Wissenschaftler. Und ich meine Beobachtung ist, dass wir eigentlich die letzten Jahre daran gescheitert sind, sagen die Fachkenntnis in die Politik zu übertragen. Und das liegt ja vielleicht daran, dass Politik nach einer anderen Logik funktioniert als unsere Logik. Nicht? Also wir sehen ein Problem, dann machen wir Strukturänderungen, schlagen die vor, es müsste doch umgesetzt werden. Aber Herr Keim hat es ja auch gesagt, es wird eben nicht umgesetzt, weil Politik nach einer völlig anderen Logik funktioniert. Und wir können uns sozusagen einen Wolf reden, die Grünen werden das nicht machen. Und egal, welche Partei im Auswärtigen Amt ist, und ich würde wetten, wenn die CDU da wäre, würde sie es auch nicht machen.
Da also die, ich, darf die, ich da
das ist genau das
Moment, Moment, Keim.
Ich wollte nur zur Komplettierung des Bildes sagen, man mag den nationalen Sicherheit sympathisch finden. Nur ich würde vor einem Bild warnen oder vor einer Erwartung warnen, dass damit jeweils nur noch gute Außenpolitik produziert wird. Das gibt es einfach nicht hier. Ich finde, das muss man den Zuschauerinnen und Zuschauern auch deutlich sagen. Und da reicht der Blick in die USA, trotz der Tatsache, dass sie einen nationalen Sicherheitsrat haben, wo sie viele Geheimdienste zusammengeführt werden, wo Lagebilder zusammengeführt werden, haben sie sich dennoch auf den falschen Vietnamkrieg eingelassen, haben sie sich dennoch auf den falschen Afghanistankrieg eingelassen. Das heißt, die Gleichsetzung von nationaler Sicherheitsrat produziert nur noch gute Außen- und Sicherheitspolitik. Da müsste man vorsichtig sein.
Wenn Sie es ganz kurz machen können, also bei der CDU, CSU gibt es keine Eitelkeit und gibt es keinen Futterneid.
Da würde ich gar nicht jetzt auf den Zug aufspringen. Ich kann Ihnen nur sagen, in allen Parteien, bis auf die Linken, haben wir Tendenzen, die das befürworten. Ich würde das jetzt hier nicht, das wäre dann die nächste Sendung. Und der amerikanische Sicherheitsrat ist natürlich ein Vergleichsobjekt, aber auch der israelische und übrigens der österreichische aus einem föderalistischen Staat. Der hat sich permanent über 5 Jahrzehnte und länger angepasst an die Lage. Und natürlich müssen wir die Bevölkerung informieren und mitnehmen. Das ist der nächste Punkt, den wir in einer anderen Sendung auch gerne besprechen.
Jetzt haben wir das Problem, dass wir natürlich, dass Sie Länder genannt haben, die eben auch eine andere Verfassung haben. Herr Rundfeld, wenn man das jetzt alles hört, was da an Defiziten stattfindet in den ganzen Strukturen, und man hat zwar eine Überlegung, man hat eine gute Idee, aber die Umsetzung, da hapert es hinten und vorne. Wäre denn mehr Zentralisierung in der Sicherheitspolitik, also damit das auch besser koordinieren kann, sinnvoll bei allen Schwierigkeiten, die es da vor allem mit den Bundesländern gibt? Köcheln da alle vor sich hin, für sich?
Die Frage gebe ich Ihnen sofort Antwort, aber ich muss noch einmal kurz Bezug nehmen auf die vielen Aussagen vorher. Zuerst einmal, wir haben kein Mangel an Lagezentren. Jede Behörde unterhält sich inzwischen ein Lagezentrum. Wir haben das gemeinsame Lagezentrum, wir haben das Cyberabwehrzentrum, wir haben das Lagerinformationszentrum im BMI, wir haben noch ein Terrorismusabwehrzentrum, die Geheimdienste unterhalten ihre Lagezentren. Wir haben keinen Mangel an Lagezentren. Was wir haben, ist ein Mangel an Kooperation und vor allen Dingen ein Mangel an Strategie. Also es gibt keine klare Linie, die vielleicht auch legislaturübergreifend vorzeichnet, wo wir in 10, 15, 20 Jahren eigentlich stehen wollen als Land, aber auch als Europa. Als Europa. Das ist, glaube ich, hier ganz wichtig. Und ich glaube, der zentralste Punkt an der Stelle ist im Hinblick auf die Digitalisierung, auf die Herausforderung der IT-Sicherheit, ist, wir müssen erstens mehr Vorsorge machen. Zweitens, verantwortliche und zuständige Leute in den Behörden notfalls auch disziplinarisch zur Ordnung rufen, wenn sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Wenn ein Hackerangriff Erfolg hat, dann heißt das immer auch, jemand hat mindestens fahrlässig gehandelt auf Seiten des Angreifers. Das müssen wir hier einmal festhalten. Das ist kein Act of God, sondern immer eine fahrlässige Vorgehensweise in der IT-Sicherheit, also wenn ein Hackerangriff Erfolg hat.
Zentrale Koordinierung.
Mehr zentrale Koordinierung kann richtig und wichtig sein, aber in mir als Bürger dieser Republik schlagen da zwei Herzen. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Föderalismus, haben wir das 1949 gebaut, als Firewall gegen den Faschismus. Durch diese Auftrennung der Zuständigkeiten, der Ressorts, der Verantwortung, wer hier was sagen darf, sorgen wir dafür, dass ein Adolf Hitler oder in der Zukunft andere Namen nie wieder die Macht übernehmen kann wie 1933. Das müssen wir hier betonen. Das heißt, das müssen wir hier immer abwägen zwischen Firewall gegen den Faschismus und Zentralisierung an der Stelle, denn wir machen ja politische Entscheidungen nicht für die jetzt möglicherweise gute oder demokratische Regierung, sondern müssen uns immer vorstellen, was passiert nach den nächsten drei Bundestagswahlen, wer ist dann an der Macht, und wir haben gerade eine höchst kritische Partei im Bundestag. Wenn die an die Macht kommen, dann dürfen die Strukturen in Deutschland nicht so sein, dass sie eine Machtübernahme durchführen können. Müssen wir behalten.
Das heißt also, dass das Grundgesetz in gewisser Weise auch ein gewisser Hemmschuh ist, weil es eben die Macht auf zu viele Köpfe verteilt. Herr Neitzel, ich habe zumindest selbst im Geschichtsstudium noch gelernt, dass das Grundgesetz ganz bewusst auch von den Alliierten so angesetzt worden ist, dass es eben keine zentrale Macht mehr gibt, sondern die Verteilung auf verschiedene Institutionen, die Bundesländer, um Deutschland, sagen wir mal, bewusst zu schwächen und zu verhindern, dass sich das von 1933 nochmal wiederholt. Ist das bis zum heutigen Tag ein Problem, dass wir gerade bei einem konkreten politischen Fall, und hier geht es ja um die Sicherheit, und zwar nicht nur um die von Deutschland, sondern um die von Europa, dass wir nicht so handlungsfähig sind, wie wir es eigentlich sein sollten oder sein könnten?
Ja.
Ich glaube schon, dass wir, wenn wir uns die Sicherheitsarchitektur betrachten, dass das ein Problem ist, dass wir Konstruktionen haben, die 1949, 1955 natürlich Sinn machten. Denken wir auch an die Einhegung der Bundeswehr, an die Trennung von Bundeswehr und Zivilverwaltung und dergleichen. Nun ist aber der Föderalismus auch eine sehr lange deutsche Tradition. Also ich glaube, keiner von uns würde jetzt den Föderalismus abschaffen wollen. Aber wenn wir es mal ganz konkret machen, ist eben die Frage, ob man 16 Verfassungsschutzämter braucht oder ob es nicht irgendwie 8 oder so auch tun würden. Also man wird sicherlich nicht nur in einen Zentralismus zurückfallen. Das ist eben auch eine lange, lange deutsche Tradition. Nur ich glaube, gerade die Ukraine-Krise muss für uns ein Nachdenken sein in der Frage, ob wir als Staat uns evolutionär weiterentwickeln können. Ob wir reformfähig sind. Und da ist Sicherheit ja nur ein Bereich. Da können wir auch, keine Ahnung, die Deutsche Bahn, den Wohnungsbau, was auch immer nehmen. Wir müssen uns weiterentwickeln. Und wenn, würde ich ja zustimmen, Herrn Keim, eigentlich Politik immer nur reagiert, wenn schon eine Katastrophe passiert ist, ist es einfach zu spät. Und wir sind eine moderne Wissensgesellschaft und wir sollten eigentlich den Anspruch stellen, eben vorher zu reagieren. Und wenn wir in die deutsche Geschichte schauen, dann müssen wir sagen, naja, und da gibt es leider nicht so sehr viele Beispiele einer großen Reform, die man vorausschauend gemacht hat. Also bekanntermaßen, Sie sitzen ja sozusagen in Berlin, ich bin gerade in Freiburg, aber wenn man von der Berliner Geschichte, der preußischen Geschichte mal ausgeht, die Stein-Hardenbergschen Reformen, die großen preußischen Reformen ab 1807, kamen eben erst nach der Niederlage von Jena und Auerstedt und nicht vorher, obwohl es viele Reformer gab, Gneisenau, Scharnhorst, die sagten, wir müssen unsere Strukturen verändern. Und eigentlich ist es ein Armutszeugnis, dass dieses Land mit tollen Universitäten, mit tollen Thinktanks, mit klugen Leuten, viel Bildung im Land, es eben nicht schafft. Fachkompetenz, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, es gibt unterschiedliche Modelle, das auf die Politik zu übertragen. Und das beste Beispiel ist ja, wenn jetzt alle sagen, in der Energiepolitik, in der Russland-Wahrnehmung, ja, wir waren alle einer Meinung und das konnte man ja alles gar nicht wissen. Das sind dann eben schon Strukturprobleme und auch was Herr Rundfeld gesagt hat, wir haben vielleicht dann zu viele Lagezentren. Nicht? Und wenn jedes Ministerium das eigene Lagezentrum hat, da würde ich ihm zustimmen. Aber es geht ja genau darum, zusammenzuführen, wie werden eigentlich aus Informationen wird Wissen produziert. Und da können wir besser werden. Und das heißt natürlich nicht, auch das hat Herr Keim schon gesagt, dass wir deswegen bessere Außenpolitik machen. Es bleibt immer im Kabinett, es bleibt am Kanzler, es bleibt an den Ministern, aber zumindest wäre das Tool besser. Und eine Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg muss ja sein, dass wir die Strukturen verbessern. Das gilt für die Bundeswehr, das haben wir lange diskutiert, aber es geht eben darüber hinaus. Und es ist ein Schritt von anderen Schritten, dass wir zu einer besseren, vorausschauenden Politik kommen. Und das ist eines der großen Themen, ja auch in der Wissenschaft gewesen, wie können wir diese Vorausschau in die Politik implementieren? Weil so kann man es eigentlich nicht weiterfahren, weil die Katastrophe haben wir jetzt ja eigentlich. Und den Preis, den wir dafür zahlen, dass wir eben nicht vorausgeschaut haben, der ist ja eben jetzt erheblich.
Jetzt wollen wir aber vielleicht nicht so sehr bei was wäre wenn, aber eine Frage drängt sich zumindest auf, wenn wir eine austarierte, ausformulierte Sicherheitsstrategie hätten, so wie das im Koalitionsvertrag angekündigt war, wäre dann die Reaktion Deutschlands auf den Überfall der Ukraine anders ausgefallen? Oder spielt das in dem Zusammenhang keine Rolle? Weil es kommt natürlich jetzt immer ja wieder diese Diskussion auf, wir müssen in Zukunft auch auf solche äußeren Bedrohungen entsprechend reagieren können, richtig reagieren können.
Also vielleicht zwei Gedanken. Ich finde, wir haben viel über institutionellen Unterbau gesprochen. Ich würde es nochmal abkoppeln davon, die Strategiebildung an sich. Also auch ohne den Nationalen Sicherheitsrat hindert ja niemand, die Bundesregierung eine gute Strategie vorzulegen. Losgelöst davon, ob sie die Rahmenbedingungen dafür setzt, sie umzusetzen oder wie sie umzusetzen gedenkt. Und ich ahne, dass wir alle von der Nationalen Sicherheitsstrategie enttäuscht werden, so genau entlang der Konturen, die wir eben diskutiert haben. Niemand hindert die Bundesregierung daran, klar zu priorisieren, das ist uns wichtiger in diesen Zeiten und das ist weniger wichtig. Also zum Beispiel zu sagen, Terrorismusbekämpfung werden wir jetzt angesichts des Niedergangs des Islamischen Staates eher weniger zu machen haben, aber Rückversicherungen und Abschreckungen über Russland und dann die entsprechenden operativen bis hin zu finanziellen Konsequenzen aus abzuleiten. Aber das Zweite, was ich anmerken möchte, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den der Nahste angesprochen hat. Die deutsche Außenpolitik, jetzt im engsten Sinne, hat in den letzten 2 Jahren 2 vollständige Katastrophen erlebt. Erstens der Abzug aus Afghanistan. Viele haben reagiert in dem Sinne, wir haben es nicht kommen sehen. Die zweite Katastrophe, das Debakel mit Russland, wieder die Reaktion, wir haben es nicht kommen sehen. Und das wirft ja die dritte Frage nahezu auf, was sehen wir denn gerade nicht kommen? Und das finde ich, das macht den Punkt auch viel stärker, ob man das Vorausschau nennt, ob das Nationale Sicherheitsrat leisten kann, das haben wir dahingestellt. Aber dass wir dazu tendieren, blinde Flecken zu generieren, unter denen wir dann leiden.
Ich habe die Frage aber ja schon mal gestellt in der Sendung. Leisten wir uns da einen Luxus, eine solche Strategie nicht zu haben oder nicht ausformuliert zu haben, den wir uns gar nicht leisten können?
Ja. Schlicht und ergreifend ja. Wir können uns das nicht leisten. Wir sind 20 nach 12. Ja, es ist einfach schon fast zu spät. Und es geht auch nicht nur um Außenpolitik. Wir hatten Corona. Ja? Wir haben Energiesicherheit, Nahrungsmittelversorgungssicherheit, Umweltschutz, Klimafolgenbewältigung, Fluten, Dürren, Stürme. Ja, all das sind Dinge, die ein Sicherheitsrat begleiten und fortschreiben müsste. Und ich wage mal die Behauptung, wenn die 40 Seiten, Sie wissen es auch, es sind 40 Seiten und wir wissen auch ungefähr, was drinstehen wird, wenn die erscheinen, sind sie im Grunde schon am Tag der Vorstellung obsolet. Weil es einen Korb geben muss, in dem flexible Elemente die wichtigen Themen identifizieren, wo wir Experten aus allen Bereichen über die Ressorts hinaus, Sie haben es angesprochen, herbeiziehen müssten. Aus Wirtschaft, aus Verbänden, aus Wissenschaft. Der Professor sprach es an. Wir haben
Zivilgesellschaft.
Genau. Wir haben Expertise zuhauf, die wir im Moment überhaupt nicht einbeziehen, weil dieser Korb oder Top oder wie auch immer Sie das nennen wollen, nicht da ist. Also wir leisten uns in zweierlei Hinsicht den Luxus, den wir uns nicht leisten können, hier Akteure auszuschließen. Und die nächsten habe ich ja genannt.
Aber haben Sie denn schon mal erlebt, dass eine politische Instanz freiwillig Kompetenz abgegeben hat?
In meiner Erfahrung noch nicht. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man sich auf Leitplanken einigt, auf grundsätzliche Stoßrichtungen. Für Ihren Suppentopf hätte ich da mal drei Möhren anzubieten. Die erste Möhre in diesem Kontext ist hier die strikt defensive Cybersicherheitsstrategie. Gerade im Cyberraum, im Informationsraum ist es so, dass wir nicht wissen, woher kommen die Angriffe, wer ist der Verursacher. Wir können uns auch nicht wirklich dagegen verteidigen. Deswegen brauchen wir die defensive Cybersicherheitsstrategie. Das eingängliche Bild ist hier vielleicht, wir müssen Burgen bauen, aber nicht Kanonen. Und wir können Burgen bauen, die uns verteidigen können. Wir müssen das nur wollen. Die Kanonen, die man bauen kann in diesem Bereich, können dummerweise nicht zielen. Das ist das erste zentrale Problem. Das zweite Ding ist, wir müssen in der Vorsorge besser werden. Sicherheitslücken, die bekannt werden, müssen gemeldet werden. Und zwar ausnahmslos auch von Nachrichtendiensten und Sicherheitsbehörden. Und dann umgehend geschlossen werden. Das muss verpflichtend sein. Und wer da nicht mitzieht, muss hohe Strafen bekommen. Und das dritte an der Stelle ist, wir brauchen ein Cyberhilfswerk. Genau wie wir im Zivilschutz das technische Hilfswerk haben, das bei den großen Lagen kommt und hilft, brauchen wir im Cyberraum das Gleiche. Wir haben das ausgearbeitet auf auch etwa 40 Seiten und empfehlen das der Bundesregierung zur Umsetzung.
Das ist die Drei-Möhren-Theorie, die Sie jetzt vorgetragen haben. Ich nehme jetzt ja Ihr Framing auf. Herr Neitzel, zum Schluss noch eine Frage, was wir jetzt heute diskutiert haben. Welches Signal sendet das eigentlich oder welches Signal sendet Deutschland, dass es sich mit der Entwicklung einer solchen Sicherheitsstrategie so schwer tut? Welches Signal an die Partner, an die Nachbarn, auch an die Gegner?
Tja, da kann ich vielleicht eine Geschichte kurz erzählen. Ich war am Montag in der französischen Botschaft in einem Generalstabslehrgang und da war auch ein amerikanischer General und der sagte, wir Militärs können Schlachten gewinnen, aber die Politik muss uns erklären, wie wir Kriege gewinnen. Das ist die Aufgabe der Politik. Und er stellte mir die Frage, wie strategiefähig Deutschland ist. Da sind wir wieder bei dem Thema dieser Runde. Also die Wahrnehmung im Ausland, dass wir uns damit so schwer tun, in Frankreich, in den USA, in Großbritannien, ist wirklich sehr negativ. Und da muss ich auch meiner eigenen Zunft ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Und das liegt natürlich auch an uns Historikern, an uns Politikwissenschaftlern. Man kann ja auch die Frage stellen, wo lernen denn die zukünftigen Bundestagsabgeordneten etwas über Strategiebildung an deutschen Universitäten in der Regel nicht. Also es gibt ein paar Kollegen, die wir auch kennen, aber das Fach Strategic Studies gibt es eigentlich nicht wirklich. Und wir haben eigentlich da keine wirkliche strategische Kultur, immer mit Ausnahmen. Eigentlich sind die Thinktanks noch diejenigen, die das am meisten betreiben. Also auch wir Wissenschaftler, auch wir Universitäten haben da viel, viel Luft nach oben. Und das findet immer wieder man trifft auf Kopfschütteln der Kollegen, warum wir uns mit diesen Fragen eigentlich so wenig beschäftigen.
Ja, das müssen wir jetzt an dieser Stelle abbrechen, müssen das Thema natürlich weiter im Auge behalten. Das wird uns auch wie viele andere Themen noch lange beschäftigen. Ich bedanke mich bei Christina Moritz, bei Sönke Neitzel, zugeschaltet aus Freiburg, Markus Keim und Johannes Rundfeld. Bleiben Sie bei uns.